33 Runden sind gespielt in der Super League. Der Christian Constantin hilft seinem Trainer bei den Auswechslungen, sodass sich der nachher gerade selber auswechselt. Der FC Basel fliegt in Florenz ganz hoch und holt dann in St. Gallen von recht weit um den Anlauf für den nächsten Donnerstag. Der FC Lugano bekommt von seinem Besitzer 16 Millionen für ein virtuelles Stadion oder so etwas Ähnliches. Und wir fragen uns, was ist das denn bitte für ein Gamble beim FCB? Können wir alle die Schönheit vom Zürcher Rohbeton geniessen? Und wie schweizerisch werden die Grasshoppers künftig? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wirklich diesmal. Wir haben wieder mal Full House, nachdem der Thomas Schifferli, der etwa 7 Meter Distanz zwischen dem Studio und seiner Wohnung hat, doch auch mit einer Viertelstunde Verspätung noch eingetrudelt ist. Salut Thomas.
Salut Florian. Ich will aber präzisieren, es sind nur 7,5 gewesen.
Dann ist vom Zürcher Regen der Tilman Pauls überrascht worden, nehme ich an, weil du bist in Basel auch trockenen Fußes gestartet.
Ja, und das nicht das erste Mal. Also ich habe das Gefühl, es regnet hier das ganze Jahr durch, aber ja, okay, es scheint jetzt ein bisschen, es wird ein bisschen heller, wenn man aus dem Fenster guckt, aber es regnet immer noch leicht, Thomas.
Und immer die Sonne scheint in Bern, sodass der Dominik Wiemann gestern nur mit dem leichten Pullover ins Stadion gekommen ist und dann von der sanften Brise doch ein bisschen überrascht war, gell Dominik?
Absolut, ich habe meine Sicht das erste Mal am Match gewesen.
Wahrscheinlich Zürcher Defensivpreise.
Genau. Der kalte Beton. So viel ist passiert. Wir sind gestern gell, im Stadion gehockt und schon vor dem Match irgendwie ausverkauftes Stadion, irgendwie 200 Hektoliter. Tun wir das in Hektoliter messen? Rauch, Thomas?
Nein, das mache ich. Du redest von Bier.
Nein. Von Bier weiss ich nicht. Nein, der Rauch von der Zürcher und irgendwie die Meldungen aus Sion. Und da habe ich gesagt, das ist so eine kleine Liga und ist immer etwas los. Es ist so lustig. Und wir starten mit der Unterhaltung, oder? Und gehen darum ins Wallis.
Ja, ich glaube, leider wird der Trainer ab morgen nicht mit uns zusammen sein. Der Präsident ist verrückt. Das ist, was ich mitbekommen habe in der Halbzeit. Natürlich bin ich am Einlaufen, aber ich glaube, das ist, was passiert ist. Also, der Wechsel hat der Präsident gemacht in der Halbzeit. Der Club wird sicher Stellung nehmen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Lösung ist. Ich glaube, der Betoni hat wirklich das Maximum gemacht, aber am Schluss sind wir Spiel auf dem Platz, darum kann kommen, wer will. Wir müssen uns jetzt aus der Situation rausspielen.
Das war das Interview, das der Reto Ziegler unmittelbar nach Spielschluss in Genf gegeben hat. Sion hat 0-5 verloren gegen Servette. Und nachher hat man doch so ein bisschen hier und her gerätselt. Christian Constantin hat zuerst gesagt, ja, der Trainer ist in der zweiten Halbzeit ja noch an der Seitenlinie gestanden, also hat ihn kaum entlassen. Und heute Morgen ist Klarheit gekommen und das ist eigentlich alles erklärt worden in einem ausufernden Communiqué, den ich hier jetzt in voller Länge schnell vorlese. Le FC Sion et David Betoni ont mis un terme à leur collaboration ce lundi matin. Fertig. Und damit ist eigentlich alles.
Das lange vollkommen, klar. Aber wenn man einmal schnödet, so über die Pausen-Interview, die es im Schweizer Fußball gibt, oder grundsätzlich oder die Flash-Interview nach dem Match. Jetzt haben wir ja vor ein paar Wochen den Höhepunkt gehabt mit dem Player im Gmail in der Pause in St. Gallen. Und jetzt das vom Ziegler, das vom Reto-Ziegler, das ist also doch auch ein grosses Niveau, muss ich sagen. Es ist begeisternd, wie offen und ehrlich und wie direkt und ja, ungeschminkt, einfach so erzählt, wie es ist. Ja,
das muss mit sofortiger Wirkung in die Schweizer Interview Hall of Fame die gründen und direkt auf Platz 1 da reinschmeißen.
Das Lustige ist ja, dass es halt, ja, also so richtig mitbekommen habe ich es eigentlich gar nicht, aber ich sage es jetzt mal. Man mag sich noch erinnern, was der David Betoni gesagt hat, als er in Sion unterschrieben hat und alle gesagt haben, bist du eigentlich wahnsinnig? Dann hat er gesagt, nein, der FC Sion ist das ideale Umfeld. Wenn ich Zweifel gehabt hätte, hätte ich hier nie unterschrieben. Dominik, 3 Jahre Sperre für seinen Berater ist angemessen, oder?
Genau, also man muss ja nicht unbedingt aus der Schweiz kommen, um zu wissen, dass es vielleicht nicht gerade der einfachste Job ist beim FC Sion, dass vielleicht die Wehrdauer nicht am längsten ist. Also da hat man auch einfach schnell googeln können, Christian Constantin und Trainer, und da hat man sicher auch irgendwie einen spanischen Artikel oder einen französischen oder was auch immer gefunden dazu.
Aber ich glaube, in deiner Frage hat es einen Fehler gehabt.
Ah, Entschuldigung, ja.
Ich glaube nicht, dass der Betoni einen Berater hat.
Aha, ja.
Sonst, wenn er beraten worden wäre, dann hätten wir ihm sicher abgeraten.
Das ist nicht in Zidane, hat er doch gesagt. Das ist einfach ein guter erster Job. Also es ist noch geil, weil auf Transfermarkt wird das ja dann alles so in Zahlen dargelegt. Also seine durchschnittliche Amtszeit als Cheftrainer ist jetzt knallhart auf 0,19 Jahre eingeloggt. Mit einem Punkteschnitt von 0,8.
Aber kriegt er das Spiel noch ganz angerechnet oder ist dann 0,5?
Nein, er ist schon bis zum Schluss dort geblieben.
Ja gut, aber ist er dann noch Trainer, wenn er keine Wechsel mehr macht? Das ist ja dann die Frage.
Hat es noch einen fünften Wechsel?
Hat einen fünften Wechsel noch,
ja. Also, schau jetzt. Volle Autonomie.
Volle Autonomie. Nein, es ist grossartig Spektakel dort unten.
Was ich im Nouvelist gelesen habe, weil ich muss zugeben, den ganzen Überblick habe ich auch nicht mehr. Das ist ja gar nicht das erste Mal. Weißt du, wenn man jetzt sagt, es ist ja verrückt, der Präsident geht in die Garderobe, geht Wechsel machen und entlässt ihn vielleicht in der Pause. Er ist ja nicht in der Pause entlassen worden. Im Gegensatz zum Victor Muñoz, der am 24. Februar 2013 in Thun tatsächlich in der Pause entlassen worden ist, von Christian Constantin. Und am 6. August 2005 hat der CC also auch in der Garderobe den Wechsel vorgenommen bei einem Spiel in Winterthur. Thomas, du wirst dort gesehen sein.
Vor allem in der Garderobe, ja, genau.
Der Gianni Della Casa ist aber doch noch 7 Spiele nachher geblieben. Also es ist alles normal.
Ja, ich finde es auch konsequent. Also wenn man nicht mehr vom Trainer überzeugt ist, dann muss man auch so Kleinigkeiten wie das Endresultat gar nicht mehr abwarten.
Also im Morgen haben wir den Oli Meiler, das ist unser Italien-Korrespondent für die Politik und ich weiß nicht was alles, und inklusive Papst und auch für den Fußball. Und er hat mir geschrieben,
also er ist der Papst.
Inklusive Papst. Wir haben den CC gar nicht verdient. Sendungfiguren gäbe es sonst nur zu Italien.
0-5 nach 9 Minuten ist 3-0 gestanden für Servette in einem Spiel, wo es ja für sie und doch jetzt um etwas gegangen ist. David Toni sagt, jetzt hat jetzt auch nicht sehr viele Argumente auf seiner Seite gehabt.
Nein, es ist absolut desaströs gewesen. Ich meine, ich habe mir das angetan und es war auf eine Art beste Unterhaltung gewesen. Also mit einer skurrilen Note natürlich, wie alles, wenn es um den FC Sion geht aktuell. Aber wenn ich da verteidigt worden ist, wenn ich jetzt, klar, Kevin Bühe ist nicht unbedingt ein Rechtsverteidiger, aber man könnte ja gleich ein bisschen sich besser verhalten, als er das zweimal gemacht hat. Wir haben es auch schon da besprochen, glaube ich, vermute ich mal. Der Auftritt von Mario Balotelli, das ist natürlich, also ich meine, man findet irgendwann gar kein Wort mehr. Ich meine, er spielt einen Fehlpass irgendwo ins Juhe raus, winkt ab, läuft einfach weiter. Alle anderen rennen drittum und er läuft in die gegengesetzte Richtung weiter. Also laufen einfach Schneckentempo. Oder einfach das, was er so hat. Also das ist natürlich dann schon absurd. Also absurder geht es gar nicht mehr. Und ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitspieler Spass haben an so einem Captain.
Und das Sion ist ja dann in den ersten 10 Minuten zumindest darauf ein Servette getroffen, wo dann einfach alles funktioniert hat. Also die 3 Tore sind schön und würden so wahrscheinlich nicht bei jedem Versuch klappen. Und dann ist so, zumindest in der Anfangsphase und eigentlich auch dann bis zum Rest des Spiels, so dann so alles zusammengekommen und gegen Sion gelaufen. Natürlich selbstverschuldet durch die Einstellung und wie da gespielt worden ist.
Ja, ich meine, also das 3-0 vom Glisch ist eigentlich auch in sich schon eine grossartige Geschichte, ja, wo er dann auch bekannt gegeben hat mit dem Fan, der ihm vor dem Match auf Instagram hat geschrieben und hat ihm gesagt, oh, der Sio-Goli, der steht in der Regel relativ weit vorne. Nach 8 Minuten bekommt er die Gelegenheit, zieht ab und der Ball landet wirklich im Goal. Also ich meine, eigentlich müssen wir über das viel mehr reden, aber dann kommt halt wieder der CC.
Ich glaube, dass der Alain Geiger lässt das häufig trainieren, oder? Also Weitschuss-Goal aus 50 Meter ist jetzt schon das zweite. Ist ja im ersten Spiel schießt ich war den Namen.
Der Rodler,
genau. Das ist, glaube ich, sein einziges Saison-Goal.
Aber du weißt, wie viele Goals sie hinterher geschossen haben.
Und beim Klischee war es das erste für Servette, oder?
Ja, der erste
und
überhaupt.
Das letzte, ja. Weil seine letzte Saison begann.
Aber er hat doch immerhin das Liebling getauscht in der Pause mit dem Balotelli. Wahrscheinlich hat er einen Onkel mit XXL-Grösse, den er hat wollen ausrüsten.
Das sind alte Teamkollegen, oder?
Ja, für Manchester City.
Ja, also das geile Klischee muss man schon. Er war ein toller Spieler für die Liga, oder? Jetzt geht das zu Ende. Man hat zuerst gedacht, was will der? Aber das ist jetzt so ein Beispiel dafür, dass man gar nicht abgehalftert sein muss, wenn man über 30 ist und schon auf richtig hohem Niveau geshootet hat. Der hat dieser Liga schon gut getan.
Ja, sehr. Ich denke, der war ganz ein wichtiger Spieler mit seiner Professionalität in Genf. Leider war er nicht so auskunftsfreudig in dieser ganzen Zeit in der Öffentlichkeit. Warum, wieso auch immer. Ich glaube, der hätte schon einiges zu erzählen gehabt.
Und ist, glaube ich, auch ein Spieler so aus der Distanz betrachtet, der nicht mit so einer gewissen Attitüde kommt und sagt, ich habe schon eine Riesenkarriere und ich bin jetzt der, um den sich hier alles drehen muss, sondern der sich irgendwie da recht gut eingegliedert hat. Ich habe hier in meinem Rücken ein Bild von Walter Samuel stehen. Da war das irgendwie ein bisschen ähnlich. Der ist, glaube ich, nicht nach Basel gekommen damals mit dem Gefühl, jetzt muss ich hier alles um mich drehen und ich will immer spielen, sondern der hat sich auch irgendwie in die Liga, in die Mannschaft eingegliedert und damit dem Team geholfen, so wie das geil Klischee auch gemacht hat.
Eben, und die Geschichte ist wieder wunderschön. Vor dem Match hat er gesagt, er würde schon noch gerne mal noch einen Goal schießen.
Ja, aber jetzt eben mit einem so einen Goal, also ja, ist wirklich wunderbar und ist ja nicht das einzige erste Super League-Goal gewesen an diesem Wochenende, das relativ schön war. Der Levin Blum hat auch das erste Goal geschossen. Auch Außenverteidiger von dem her.
Also dann gehen wir doch gerade direkt zu IB.
It's sometimes, as a coach, more fun to actually take all the tools and use all the tools all the time, because we had to defend today. We know it's the best team. They haven't lost at home this year. So we knew we had to defend, and we defended really well tactical-wise. It was a masterpiece from everybody. Everybody did their best. All the players were doing their best. And we're proud of what we did today.
The Bo Henriksen... Ich glaube, ein Liebhaber von der Rohbeton-Bauweise, der sich da gefreut hat über das 1-1 von seinem FC Zürich in Bern, wo der Zürcher eigentlich die Abstiegssorgen nimmt. Und ja, ich habe es nachvollziehen. Also ich habe ihn natürlich auch auf die Aussage aufgelüpft. Aber Dominik, du und ich sind nebeneinander gesessen. Gell, und irgendwann so nach 50 Minuten oder so haben wir uns verliebt ein bisschen in Fidanaliti. Wir haben gesagt, es ist ein One-Touch-Verteidiger. Weil jeder Ball, der kam, ist, hat einfach in einer Bewegung irgendjemand angeschwartet. Also es war 360 rundum eine Betreuung für den Ball. Es ist egal. Es ist einfach von dort, wo er kam, ist er schon wieder zurückgeschwartet worden. Und das, ich finde, in einigen Matchen, wenn man dann sich so auf das konzentriert, oder, und jedes Kopfballduell, wo irgendwie der Camberi nicht ganz verloren hat gegen den Insame, ist irgendwie mit Abklatschen bejubelt worden. Ich finde, so für so ein paar Matches, ich gebe zu, wenn man jetzt vor dem Fernseher sitzt, ist es vermutlich nicht so attraktiv gewesen, aber ich finde, wenn du so im Stadion sitzt und du schaust dir das so an, wie sich die so reinhauen, ich finde, es hätte ein bisschen etwas, aber ich bin früher halt auf Verteidigung gewesen.
Wobei ich mich frage, wenn der Henriksen von allen Werkzeugen redet, was da eigentlich alle Werkzeuge sind. Einfach den Böllen in der Gegend umschwarten und betonieren und destruktiv und zum sich negativ sagen. Also es ist, ja, ist kein Feinkost gewesen, das kann man nicht behaupten. Und trotzdem muss ich beginnen.
Klar, ja. Also ich mache mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass in letzter Zeit der Gegner in Bern wirklich so defensiv gespielt hat. Also die haben sich ja im gegnerischen Ballbesitz haben sich die ja extrem weit zurückgezogen. Also die sind etwa noch 20 Meter hinter der Mittellinie gestanden. Der erste Zürcher, der vorderste Zürcher. Und mir eigentlich, ich und Florian haben wirklich das Gefühl gehabt, es kann nicht gut kommen. Also, und dann kurz darauf runterfällt das 1-0, das schöne 1-0. Und dann stellt man sich irgendwie schon wieder so auf ein 4-0 ein, oder? Wie es so klassisches Resultat ist zwischen diesen zwei Gegnern.
Ein ganz normales Resultat für ein IBM-Spiel.
Und ja, dann plötzlich kommen sie da zu einem 1-1 irgendwie mit der ersten Szene mehr oder weniger, ein Penalty. Und am Schluss steht irgendwie immer noch 1-1. Und nach der zweiten Halbzeit, klar, IB hat noch wirklich viel Chance, aber irgendwie haben sie sich so in diesen Match reingekämpft.
Ich finde ja, alle, wenn du sagst, welche Werkzeuge, ich habe noch gedacht, es hat schon Sinn gemacht, wie er angefangen hat zu shooten. Sie haben am Anfang ja auch ein paar Szenen. Und der Fabian Rono, wo man ja nie so genau weiss, was ist er eigentlich? Ist er ein Flügel oder ist er ein offensiver Mittelfeldspieler? So in dieser Spielsituation, so zwischen zwei grossen Innenverteidigern, immer in die richtigen Räume reinsäckeln, das hat zumindest so immer wieder mal gut ausgesehen. So gibt es ja auch den Penalty.
Ja, er ist irgendwie so ein bisschen der Lidl Müller, also so ein bisschen der Thomas Müller für ganz Arme. Ich meine, er hat eigentlich sehr intelligente Läufe verwuselt, aber er hat einfach null Tor gefahren, oder? Und das ist halt irgendwie für einen Stürmer ist das halt schon noch ein wichtiges Kriterium. Aber er hat es eigentlich wirklich gut gemacht, halt auch den Penalty raus.
Eben umso besser, wenn man auf Fabian Lustenberger, der jetzt wirklich nicht auf der Höhe von seinem Schaffen ist, trifft, weil der hätte dann Mitleid und bolzt einem einfach um.
Aber der Lustenberg hat doch immerhin das Gefühl, er müsse noch reklamieren, es sei kein Foul gewesen. Und der Reporter beim Fernsehen hat also auch noch das Gefühl gehabt, ja, das sei kein Foul. Also
der Florian übrigens so.
Muss ich auch sagen. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich als Basler beim FCZ vielleicht ein bisschen genauer anschaue. Ich wüsste nicht, warum eigentlich. Ich habe gar keinen Grund.
Also es ist näher am Beinbruch wieder als etwas anderes. Also das ist also, ja.
Fabian Lustenberger habe ich mal aufgeschrieben, Dominik. Vertrag ist nochmal verlängert worden. Und es war ein sehr langes Kommuniqué gewesen, ein bisschen länger als das vom FC Sion. Und eigentlich ist dort so drin gestanden, ja, er ist wichtig für die Garderobe. Eigentlich haben wir ihm den Vertrag nochmal gegeben, um die Jungen an der Hand zu nehmen und erklären, die Tücher legen wir hier an, zum Trocknen und so shooten wir. Aber wenn er jetzt so shootet, wie er zuletzt geshootet hat, funktioniert das?
Ja, gute Frage. Ich glaube, er ist jetzt sicher auch gerade nicht in seiner besten Phase. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, das Kommuniqué auch relativ speziell gefunden. Es war sicher aussergewöhnlich gewesen. Aber sie haben sich natürlich auch so ein bisschen gegen den Vorwurf gerade schon mal pro forma wehren. Ja, da tut man ihm rein aus Goodwill den Vertrag verlängern. Der Vollberger ist ja wirklich ein guter Freund vom Lustenberger. Die haben noch zusammen bei Hertha Berlin gespielt. Und man denkt, so ein bisschen den Eindruck habe ich daraus gewonnen. Hey, da will man einfach sagen, das ist im Fall nicht so. Und er ist ja wirklich auch für die Garderobe wichtig. Also ich meine, er ist mit Abstand der älteste Spieler. Er hat eine Karriere hergelegt, wie kennen in dieser Kabine. Also ich glaube schon, das kann von grossem Wert sein. Aber man sieht mittlerweile halt schon, man merkt im Auto das Alter an. Sicher der Achillessehner ist vor 2 Jahren, der hat auch noch dazu beiträgt. Er hat aber auch gute Phasen gehabt, eine Zeit lang wieder. Aber ja, momentan sieht er schon relativ alt aus.
Ich wollte gerade fragen, wann hat er eigentlich das letzte Mal eine gute Phase gehabt? Also ich mag mich nicht speziell daran erinnern.
Ja, also das klingt mir jetzt gerade ein bisschen streng. Also er hat jetzt in dem frühen Jahr hat er schon Phasen gehabt, wo er jetzt überhaupt nicht zum Problemfall war. Mir denkt das schon relativ wichtig. Man ist jetzt dran, den Amenda aufzubauen, der wird sicher nächstes Jahr noch eine grössere Rolle haben. Dem schadet sicher nicht. Hast du eine Garderobe, wo weiss, wie es geht, wo das kann zeigen. Aber schon klar, also, und das haben sie ja dort auch geschrieben. Also, in Stamm, in der Verteidigung, das bringt er eigentlich nicht mehr mit. Der Zäsiger geht nach Wolfsburg, die Kamera kommt aus einer schweren Verletzung, ist eigentlich auch immer so ein Wechselkandidat gewesen. Also da brauchen sie dann sicher noch einen auf die neue Saison.
Jetzt seht ihr mal, wie streng das ist, wenn man hier schafft, Thomas nebendran, oder? Wenn du sagst, ja, wenn hat er überhaupt das letzte Mal eine gute Phase gehabt? Das ist...
Nein,
das
haben wir jetzt einfach untergenommen.
Ja, also vielleicht muss man auch solid und gut, das kann man noch trennen. Vielleicht gute Phase, da bist du vielleicht gar nicht so weit weg mit deiner Einschätzung, aber es ist sicher eine Zeit lang wieder solid gewesen. Und ich meine, IBE hat mit Abstand die beste Abwehr. Der Lustenberger hat auch seine Matches dazu beigetragen. Also es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit auf der Bank ist gehockt. Also von dem her denke ich mir, das ist schon relativ streng, wenn wir jetzt ihn irgendwie als grossen Problemfall rausstreichen.
Und abgesehen davon kann man ja eigentlich auch trotzdem, also man muss ja nicht jedes Spiel spielen und auch nicht jedes Szenen, er kann ja trotzdem diese Rolle einnehmen, wenn irgendwie ganz klar definiert ist, dass er halt nicht mehr jedes Spiel macht und vielleicht wirklich nur noch die 3, vielleicht sogar die 4 dann ist im Hinblick auf die kommende Saison. Natürlich wird es dann schwierig, aber wenn er sich damit abfindet und irgendwie trotzdem dann irgendwie seinen Input liefert, kann sich das ja trotzdem auszahlen.
Also auch er ein Müller für ein wie heißt es, ein Lidl-Müller für alle, also einfach auf in der Abwehr, so.
Ja, nein, das Problem sehe ich gar nicht, aber ich habe jetzt nur die letzten beiden Matches in Erinnerung, wo er beides mal ziemlich dildappige Penalty verursacht. Und das sehe ich mehr als Problem. Er shootet nur jedes vierte Spiel und du weißt, okay, wir haben mindestens ein Gegengoal, wenn er shootet. Wenn dann kannst du dann in der Garderobe auch nicht mehr gross erklären, wie
und ja, du Tom. Sagst mir, ich sehe streng.
Ja.
Nein, aber ich finde das schon noch spannend. Ich glaube auch, es ist ja relativ lang gegangen, bis jetzt der Vertrag verlängert worden ist. Von jeder Seite hat es relativ schnell geheißen, hey, wenn er weiterspielen will, kann er noch einmal weiterspielen. Er hat sich das so überlegt, er hat sich so müssen überlegen, ja, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ja, vielleicht alle 10 Wochen nur noch zu spielen. Klar, er hat dann auch gesagt, ja, wir haben sicher europäische Partien. Also werde ich dann trotzdem auf meine Spiele kommen. Aber das war schon ein Prozess, gewesen, oder? Sich damit abzufinden. Als er vor 4 Jahren nach Bern kam, war er der Verteidiger Nummer 1 gewesen, der Abwehrchef. Am Anfang hat er auch immer gespielt. Dann kam die Verletzung gekommen, und seitdem ist er langsam so in die andere Rolle reingekommen. Und er ist jetzt zur Antwort gekommen, ja, das kann ich. Ich kann gleich wichtig sein. Auch wenn nicht mehr immer spielen. Und ich glaube, so für die Kabine kann das durchaus Sinn machen, dass er noch ein bisschen weiter.
Dann von alt zu jung, der Marvin Keller hat sein Debüt gegeben, 20-jähriger Goalie. Ist das so das Zeichen, weiss nicht, probiert der Raphael Wicki ein bisschen die Spannung hochzuhalten im Kader, damit man nicht einschläft und im Cup-Final irgendwie plötzlich, oh Mist, jetzt geht es wieder um etwas? Oder?
Ja, auch. Und sicher auch mal eben Spieler, die bis jetzt noch nicht so viel haben gespielt, sicher auch denen die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal den Keller auszutesten. Hey, ja, logisch, es ist ein Talent. Er spielt die U21-Nazi, hat gut performt in der Challenge League. Aber wie liefert er eigentlich auch daheim in einem ausverkauften Wankdorf? Logischerweise war die No-Show-Quote relativ hoch. Es waren also sicher 31.500. Aber gleich, wie geht er damit um? Ja, und er hat ja relativ ruhig hat er gewirkt. Also er war jetzt sicher nicht der Grund gewesen, dass man da F6-S gemacht hat.
Er ist ja der Sohn von einem früheren Vizepräsidenten von GC. Der ist so anfangs, wann ist das, 11, 12, 13, 14, dort war ich dem Amt gewesen. Und der hat seinem Sohn einmal zu Sondertraining verholfen und das hat man bei GC überhaupt nicht gern gesehen. Man hat das Gefühl, wir haben doch eine gut genuge Goalie-Ausbildung und dann hat er ihm zum Sondertraining verholfen. Und ja, offenbar hat der Vater den richtigen Räucher gehabt. Also der hat jetzt in Wiel, muss man sagen, sehr einen guten Eindruck gemacht gehabt. Und man könnte jetzt auch sagen, seit er nicht mehr bei Wiel ist, funktioniert es auch nicht mehr so speziell. Ja, also absolut berechtigt, dass der mal seinen Einsatz überkommt. Und die Frage ist einfach, kommt der Vollball muss irgendwann wieder retour?
Das ist die Frage, ja. Also er wird sicher retour kommen. Die Frage ist, wenn und in welcher Verfassung, oder? Also jetzt wieder eine schwere Verletzung. Wenn er zurückkommt, das haben sie auch relativ klar gemacht, dann ist er immer noch die Nummer 1. Aber eben, man hat den Rajopi, ehemaligen U21-Goalie, wo es nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt wirklich auch gut hat gemacht. Ab und zu mit dem Fuß ein bisschen Unsicherheit, weil er auch relativ viel Risiko eingeht. Aber auf der Linie sehr gut. Also spielt eine gute Rückrunde. Und jetzt hat man eben auch noch den Keller. Also man kann eigentlich nicht mit diesen drei Goalien in die neue Saison starten. Zumindest wenn man nicht einen verkauft, dann muss der sicher mehr oder weniger einen ausgelernt werden. Was ja auch für einen Keller würde sprechen, weil er der Jüngste ist.
Donat Rudani, die Chance aus 6 Metern. Ich habe nicht gewusst, dass der Janik Brecher so schnell unten ist. Ich habe gedacht, das ist super, das ist mega praktisch. Hat der Janik ein Kind, zwei Kinder, weißt du das, Thomas?
Ich glaube zwei.
Zwei, weißt du, mit all das Zeug, das immer bei uns am Boden liegt. Dann habe ich mir gedacht, vorgestellt, der Janik, zack!
So, und meinst du, eine Hechte nach dem Lego-Stein?
Ja, schon recht. Also man kann ja sagen, Donat, den darfst du machen, aber es war eine geile Parade gewesen.
Die Parade ist sensationell, also das ist wirklich, das gehört also auch zu den Höhepunkten von dem Wochenende.
Jetzt habe ich schon mal gedacht, du sagst zur FCZ so.
Zur FCZ so, ja, vielleicht auch, nein, aber das ist natürlich, also, und, aber abgesehen von dem hat der Rudani ja zwei, drei Minuten vorher eine endlich grosse Chance.
Naja, und die, also das ist noch viel schlimmer, wie die, also da schafft es ja weiter neben das Goal zu schiessen, als das Goal breit ist, mehr oder weniger.
Eben, darum aus den zwei Szenen von Rudani habe ich vorher gesagt, IB muss den Match gewinnen.
Der Janik Brecher ist natürlich zu den Medien gekommen.
Überraschend.
Wir haben ihn aber auch gerufen. Und ich finde das, find das nett, er hat dann gesagt, es war ein Big Save gewesen, den habe ich jetzt also auch schon lange nicht mehr drin gehabt. Sehr ehrlich, das gefällt mir. Dann lassen wir doch IB und der FCZ, oder? Liegt doch noch etwas auf dem Herzen. Nein, jetzt müssen wir auf Basel.
Es ist ja so, dass du als Trainer Signal mit deiner Aufstellung sendest. Und dass heute Spiel auf der Bank sie vom Donnerstag einen riesen Match gemacht haben, ist ja, ja, kann natürlich in den Köpfen präsent sein. Das heisst, es wird der Fokus auf den internationalen gelegt. Aber dann, eben, wie gesagt, wünsche ich mir natürlich für Spieler, die das Gefühl haben, sie müssen auf dem Platz stehen am Donnerstag, ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang in meinen Augen, es tut mir leid. Aber ich glaube, wir können am Donnerstag wieder vieles gut machen.
Tillmann, es war ja praktisch eine ereignislose Woche gewesen, vielleicht in zwei, drei Sätzen.
Ja, es ist einmal mehr. Ich weiß vor lauter Langeweile gar nicht mehr, was ich eigentlich machen soll. Also wenn ihr hier noch irgendwelche Texte, Aufgaben habt, Redaktion aufräumen, ich stehe zur Verfügung.
Wo fangen wir an mit aufdröseln? Im Artemio Franchi am Donnerstag
vermutlich. Ja, ich würde sagen, weil das ist ja die Erklärung, wie Fabian Frey gerade gesagt hat, für das Spiel in St. Gallen gestern.
Also dann fang doch mal an.
Ja,
dann wir lernen uns zurück, dann lassen wir Käffeli raus.
Ja, ich muss ja gar nicht groß anfangen, weil wir können ja auch die Aufnahme vom Nizza-Spiel nehmen und sagen, das über das Fiorentina-Spiel legen und dann haben wir eigentlich das Gleiche. Weil es war, also vom Ergebnis ist das exakt gleiche Ergebnis, es ist vom Spielverlauf her war es ähnlich wie in Nizza und eigentlich auch von der Überraschung, die man wieder hat, dass der FCB gegen Fiorentina gewonnen hat, indem sie wieder irgendwie eine Leistung gezeigt hat, die sehr, sehr reif abgezockt war, was man ihnen, wenn man ihnen in der Liga zuschaut, ja eigentlich gar nicht zutrauen kann. Und man ist dann wieder genauso überrascht wie damals nach dem Sieg gegen Nizza, dass sie das in Florenz geschafft haben.
Es ist Conference League, Halbfinale, Hinspiel, auswärts, gute Stimmung, glaube ich, im Stadion.
Sehr gute Stimmung, ja. Ich war überrascht. Ich habe gedacht, so offenes, altes Stadion, da wird es vielleicht nicht ganz so laut, aber sehr, sehr gute Stimmung.
Und der Arthur Cabral trifft natürlich.
Klar, das musste ja auch sein. Darauf hättest du auch tippen können, natürlich.
Ja, und zwar so ein richtiges Cabral-Goal, oder?
Ja, es ist auch die ganze Leistung von ihm hat so an die FCB-Zeiten erinnert. Er ist irgendwie da, macht ein typisches Tor und dann macht er so ein bisschen sein Pseudo-Pressing, ab und zu mal läuft, joggt so ein bisschen in Richtung Ball und dreht dann aber auch ab und dann sieht man ihn eigentlich bis zum Schlusspfiff nicht mehr groß. Und der FCB hat eben, wie gesagt, wie schon in Nizza, irgendwie sich nicht locken lassen in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit etwas mutiger agiert und dann auch gemerkt, hey, wieso eigentlich nicht, hier geht ja was, wir können mitspielen. Und dann eben, dann fällt der Ausgleich durch ein Supertor von Andy Diouf. Und auch danach, wo dann vielleicht andere Mannschaften, also Heiko Vogel hat es nachher gesagt, bei dem Freistoß, der dann zum 2:1 führt nachher, sich gegen die defensive hintenrum Geschiebe-Variante entschieden und gesagt, ja, jetzt nochmal vor das Tor probieren. Und dann fällt in der Nachspielzeit noch das 2:1.
Also es ist schon bemerkenswert gewesen, der Auftritt vom FCB in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen. Und einfach der Mut, den die haben und der Glauben, den die haben. Und ich zitiere jetzt jemanden, das Selbstvertrauen, das sie haben im internationalen Geschäft, ist also schon bemerkenswert, muss ich sagen. Und es ist dann irgendwann auch mal kein Zufall mehr, wenn du jeden, also ich weiß nicht, wie viel Mal, du hast es vielleicht auswendig, 6, 7, 8 Mal ganz spät noch ein Goal schiessest, wenn du ganz oft im Match noch so ganz spät trüllst. Ja, das hat irgendeine Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, wo sie, muss man auch sagen, in der Superliga relativ gut kann verstecken.
Haben sie ein Talent dafür, aber vielleicht ist die Mannschaft ja auch genau für so Spiel aufgebaut und es funktioniert nicht national. Also der FCZ, also Fiorentina war jetzt leicht offensiver ausgerichtet gewesen als der FCZ vorher beim 0:2 im Joggeli zum Beispiel.
Leicht, ja. Ja, und sie haben halt irgendwie so das sich auch erarbeitet über die Saison, über die Auswärtsspiele. Marvin Hitz hat es jetzt in Florenz angesprochen, sie haben in der Qualifikation, das erste Auswärtsspiel war gegen Belfast, wo sie sich wirklich zu einem 1:1 gemüht haben, fast noch verloren hätten. Und sie haben irgendwie so über die Kampagne hin besonders auswärts irgendwie gezeigt, dass sie da bestehen können. Und irgendwie das irgendwie so immer so im Hinterkopf mitgenommen, hat man das Gefühl. Und das lassen sich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen jetzt nach den Rückständen gegen Nizza, gegen Florenz. Und das ist irgendwie so gewachsen. Und natürlich kommt ihnen die Spielweise da in Europa eher entgegen, als wenn jetzt der FCZ mit ihren 360-Grad-Verteidigern in der Liga auf dem Feld stehen.
One-Touch-Verteidiger Fidan Aliti. Und es ist ja auch irgendwie klar gewesen, dass es nachher der Andy Diouf und der Zeki Amdouni sind, die beiden Goal schießen. Also genau die beiden David Degen alles richtig gemacht, das Kader angeschaut und welche zwei verpflichten wir garantiert, bei welchen geht der Wert nochmal ein bisschen durch die Decke, die zwei.
Das heißt, man hätte eigentlich das gesamte Spiel von A bis Z, ohne nach Florenz zu gehen, einmal vorher durchphilosophieren können.
Genau, ja. Und dann geht man auf St. Gallen, wechselt auf 9 Positionen, spielt mit einem 15-jährigen Innenverteidiger, wechselt dann, weil es einfach nur zu viel Erfahrung hat, einen 16-jährigen ins Mittelfeld ein und verliert. Also ich habe mir zuerst gefragt, ist der zweite Satz von Schweiz-Portugal gewesen? Verliert 1:6.
Ja.
Was sagt uns jetzt das?
Auch das sagt uns, auch wie gegen Nizza das Spiel danach, gegen Luzern war es, glaube ich, es ist einfach dieses das Auf und Ab, was auch die ganze Zeit, die ganze Saison sich schon durchzieht und eben mit der Aufstellung, die sie gestern in St. Gallen hatten, ist ja, das hat Fabi Frey auch gesagt, das ist ja das, man richtet den Fokus eher auf den Donnerstag, auf das Rückspiel, was, wenn man auf die Ligatabelle ist, vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden kann.
Also ich habe es vom Vogel schon relativ verantwortungslos gefunden, die Ausstellung. Also ich weiß auch nicht, was er für einen Gefallen macht, um einen 15-Jährigen dort zu bringen. Es hat sich ja abzeichnet, dass es ein schwieriger Match wird, schon nur mit all diesen gesperrten Spielern. Das haben wir eigentlich schon vor einer Woche gewusst. Dann kommt der Donnerstag dazu. Das macht es natürlich noch viel schwieriger. Und dann, dass man da wirklich mit einem 15-Jährigen Innenverteidigung startet, wo der wirklich auch nicht gut aussieht bei 2 Goal. Also ich meine, so nicht, ich meine, das ist schon für den jetzt ein grosser Rückschlag. Ich bin auch gespannt, wie er das wird verarbeitet. Also das habe ich relativ verantwortungslos gefunden.
Ja, aber also noch schnell Marvin Akohumen, oder weißt du, wie man es besser ausspricht, richtig ausspricht, ist schon in Winterthur schnell reingekommen, oder wo? Schon
für genau, eine Minute. Ja. Ja. Ja, aber verantwortungslos finde ich, also er hat gespielt, ist 15 Jahre jung und damit sehr jung und hat die Erfahrung nicht. Aber wenn man sieht, wenn sie in der Fünferkette gespielt haben, hat er gespielt neben Fabian Frey, Michael Lang, Anton Kade, okay, auch noch vergleichsweise jung, Liam Miller, der mehrfacher kanadischer Nationalspieler ist. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Mannschaft aus irgendwelchen U16-Spielern bestanden hätte, sondern da war durchaus noch genug Qualität, um vielleicht nicht gerade 1-6 zu verlieren.
Ja, es ist sicher zweifelhaft, die Aufstellung. Aber auch wenn ein 15-Jähriger drauf hast und dann, glaub ich, ein 16-Jähriger reinkommt, also du lässt dich einfach als Mannschaft nicht so gehen, wie sich Basel gehen lassen hat. Das geht einfach nicht. Bei allem gütigen Respekt. Also, und auch wenn vielleicht St. Gallen sich dann wirklich in den Rausch hineingespielt hat, alles gut, aber das geht nicht 1-6 in St. Gallen.
Mir ist die Saison 2006 in den Sinn gekommen. Dort war Basel im Viertelfinale gewesen, es hat noch UEFA Cup geheissen. Man hat daheim gegen Middlesbrough 2-0 gewonnen. Und die Mannschaft ist wirklich so durch die Euphorie vorantrieben worden. Aber man hat dann in Middlesbrough 1-4 verloren. Ich will jetzt hier nicht komplett schwarz machen. Man hat in Middlesbrough 1-4 verloren, ist ausgeschieden. Und damals hat man den Spieler wirklich nachher angesehen, die sind durch. Also die haben eine lange europäische Kampagne gehabt, jetzt haben sie noch viele längere. Und man hat eigentlich durch den Erfolg hat man sich so vorwärts, so an den irgendwie Fingernägel vorwärts irgendwie gezogen. Und dann ist es fertig gewesen. Und am Schluss ist der UEFA Cup nicht gewonnen worden. Obwohl mir der David Degge dort im Flugzeug nach Middlesbrough eigentlich vorgerechnet hat, dass der Sieg praktisch nicht mehr zu verhindern ist.
Aber damals noch als Spieler.
Damals noch als Spieler, ja. Das war nicht sein bester Auftritt in Middlesbrough, den er je hatte, im
Rotblau. Ja, ich glaube, nicht der Einzige war, der nicht,
nein,
so einen guten
war. Nein, haben alle nicht so einen guten oben gehabt, nein. Von hinten bis auf die Trainerbank, glaube ich, nicht. Und nachher verliert man auch noch den Meistertitel gegen den FC Zürich in letzter Sekunde. Glaub's, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Okay, ich habe jetzt lang geschnurrt, sorry. Aber so das, so, also, es könnte immer noch so ein Worst-Case-Szenario geben für Basel. Sie gamblen jetzt auf, logisch irgendwie, auf das Europäische. Also wer will nicht einmal im europäischen Finale stehen? Das wäre für den Schweizer Clubfußball großartig. Und gleichzeitig wird man von GC überholt. St. Gallen ist plötzlich wieder dran. Rang 5 für den Europacup ist irgendwie in Gefahr.
Ja, und das ist, man sieht ja, sie pushen sich irgendwie so gesehen für die Donnerstagabende hoch und man sieht dann, wie eigentlich alles abfällt, wenn dann das Wochenende wiederkommt. Und es ist natürlich gefährlich, wenn sie jetzt gegen Florenz im Rückspiel ausscheiden sollten oder auch im Finale, was noch bitterer wäre, weil dann, man wird ja quasi mit dem Finale im Hinterkopf in die letzten 3 Ligaspiele gehen, was vielleicht auch nicht die optimale Ausgangslage wäre, und dann hat man da wirklich dann im letzten Spiel besteht dann das Risiko, dass man irgendwie dann plötzlich komplett mit leeren Händen dasteht.
Ich meine, das Interview, das Fabian Frey gegeben hat, das ist also auch sehr gut gewesen, wo man doch einfach genau das anspricht. Eben, das stehen ein paar auf dem Platz, jetzt nicht gerade der 15-Jährige, aber halt gleich ein paar, die das Gefühl haben, sie müssen mehr spielen und dann kommen sie Chancen über und dann gehen sie derart unter. Also ich meine, wahnsinnig viele Argumente hat sich da gestern der eine oder andere nicht gesammelt.
Ja, aber gerade so, weißt du, bei dem letzten Goal zum Beispiel, wo Diouf den Ball noch über den Fuß rollt, da habe ich gedacht, der einfach abgeschaltet gehabt. Weil irgendwann magst du nicht mehr. Und es ist ja klar, dass du keinen Punkt mehr holst. Also vielleicht ist das 1-6 gar nicht, ob es jetzt 0-1 oder 1-6 macht wahrscheinlich vielleicht fürs Innenleben im Team gar nicht so einen grossen Unterschied.
Weiß ich nicht, das schwächt dich natürlich schon. Es schwächt natürlich vor allem gerade die gespielt haben. Ja. Und vielleicht am Donnerstag sollten die eingewechselt werden, dann mal noch. Also gut tut es. Also ich glaube nicht, dass das gut tut. Man kann schon sagen, ja, 0-1-1-6 sind einfach 0 Punkte. Logisch. Aber es tut eben in der Seele, denke ich, eben schon ein bisschen weh.
Noch schnell zu den jüngsten Spielern in der Liga. Wir haben es ja vorher schon, alle haben es schon gewusst. Das ist wahnsinnig. Ich dachte, ich kann euch irgendwie fragen. Dominik, du weißt, der jüngste, der je gespielt hat in der höchsten Schweizer Liga?
Ja, das war einer, der eine relativ gute Karriere gemacht hat. Das war der Johann Vogel.
Ja, bis jetzt immer noch der jüngste. Nachher, Sascha Studer hat mir nichts mehr gesagt.
Goalie.
Klar, Goalie.
Klar, kennt man.
Kennt man. Schuttet heute glaube ich, nicht mehr im Moment. Hat zuletzt beim FC Langenthal geschuttet. Nicht ganz so eine grosse Karriere. Und auf Platz 3, glaube ich, der jüngste Goalschütz bis jetzt, der Endogan Adili, heute beim FC Thalwil in der zweiten Liga interregional unter dem Trainer Arthur Petrosian. Und dann Nummer 4 schon der Marvin Akohumen. Und der Adriano Onyekbule mit 16, nie auf dieser Rangliste, kommt gar nicht vor.
Ja, alter Sack.
Genau, eigentlich schon zu spät, oder? Längt das noch mit 16.
Tillmann, wie viel Match hat Basel im Europacup, also in der Meisterschaft nach einem Europacup-Spiel nicht gewonnen? Etwa 14?
Also sie haben eins, in einem war es nicht der Fall. Sind wir nicht bei 12? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. So viele Zahlen und Spiele und Tore und so.
Das ist auch verwirrend, oder?
Nein, aber es zeigt natürlich die grosse Problematik, was der Erfolg im Europacup kostet in der Meisterschaft.
Ja, es zeigt, dass der Kader oder das Kader oft nicht so breit ist, wie man es vielleicht könnte meinen, oder? Oder dass halt irgendwie die Qualität relativ schnell nachlässt. Also ich meine, die erste Elf hat jetzt so wirklich bewiesen, die hat jetzt wirklich logischerweise nicht immer die genau gleiche Elfspieler gewesen, aber sagen wir halt, so ein bisschen der Trumpf, die 15 Spieler oder so, die haben jetzt wirklich bewiesen, die können Grosses leisten. Ich meine, ich habe mich hier an dieser Stelle auch schon ausgelagert gegen Gegner, aber ich muss jetzt wirklich mittlerweile sagen, ja, Nizza habe ich beachtlich gefunden, jetzt sowieso wieder der Auftritt in Florenz. Also die drei letzten Matches auch wirklich die Widerstandskraft, die sie da gezeigt, die war wirklich beachtlich gewesen. Auch mit der Qualität. Ich meine, Diouf ist ein super Spieler. Aber das haben wir auch schon wieder angetönt. Der wird mir jetzt für relativ viel Geld verkaufen, nachdem dass man jetzt gerade gekauft hat. Ist auch ein bisschen schade, dass irgendwie das nicht zusammengehalten werden kann, dass da etwas entstehen kann. Aber eben auch die Kades, Novoas und so weiter, es hört auch relativ schnell auf. Und das ist sicher auch ein Problem. Also ich meine, es ist ja auch menschlich, dass man da nicht einfach ja, so ein Sieg wie am Donnerstag in Florenz einfach so wegsteckt und nach St. Gallen geht und dort einfach irgendwie wieder etwas auf den Platz herzaubert.
Und man darf ja nicht vergessen, das haben wir auch schon mal angesprochen, dass das auch in den erfolgreichen Zeiten, Flo erinnert sich auch, so war, dass man dann irgendwie am Samstag gegen Xamax nicht mehr ganz so gespielt hat wie in der Champions League. Mit dem Unterschied halt, dass da auf der Bank noch 6 Nationalspieler saßen, die das dann einigermaßen abgefedert haben.
Mhm. Ja, das ist natürlich nicht Manchester City, das ist schon klar.
Ja, und was wir aber schon mal sagen, es ist kein Anderlecht, die Gegner von Basel, aber...
Ja, es ist...
Zeig mal Pointe in den Weg, du bist schon gut.
Alles gut. Vielleicht im Endspiel kommt dann ein Gegner, der vergleichsweise mit Anderlecht auf einem Level ist.
Schau, Ibi, so geht das.
Thomas' Arbeitstitel zu seinem Text. Dann, weil ja sonst nichts los war in Basel, ist auch noch der neue Trainer bekannt worden für die kommende Saison.
Genau, das ist am Freitagmorgen noch schnell dazwischen geschoben worden.
Wo du dir vorgestellt hast, dass er sich mit angeklebtem Bart im Artemio Franchi den Match angeschaut hat.
Ja, ich habe, mir hat vor dem Spiel am Donnerstag jemand gesagt, guck dich doch mal im Stadion nach einem etwas größeren, rothaarigen Norddeutschen, was auch immer das heißen soll, um. Und dann ist aber da hinterhergekommen, er trägt gerne Mütze. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, ob ich einen Großen mit Mütze sehe. Aber eben, wenn er eine Mütze trägt, vielleicht trägt er eine Sonnenbrille, vielleicht trägt er einen angeklebten Bart.
Vielleicht hat er extra keine Kappen angehabt, diesmal, um sich zu
kleiden. Ja. Gut, Abend am 9 Uhr Sonnenbrille macht sie in Italien.
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu auffällig.
Aber rothaarig. Also ist doch eher blond, oder?
Es ist so rotblond, oder? Yeah.
Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen, obwohl er da war.
Wir sind heute sehr gut mit über Leute reden, ohne dass wir den Namen sagen. Glaub's.
Timo Schulz.
Genau, Timo Schulz. Du hast ja ein Porträt darüber geschrieben.
Er ist ein 1,80 großer norddeutscher ehemaliger Fußballspieler.
Trägt gerne Mütze.
Ist 45 Jahre alt. Und also, wenn man das so hört, aus Hamburg eine in Anführungszeichen Legende, vielleicht auch ohne Anführungszeichen, lange für St. Pauli gespielt. War dann in mehreren Funktionen da tätig, Nachwuchstrainer und dann zwischen Sommer 2020 und Ende 2022 Cheftrainer. Und kommt jetzt im Sommer für 2 Jahre. Das steht im Vertrag zum FCB.
Wer ihn will kennenlernen, es gibt einen Podcast, Millenton Podcast, das ist ein St. Pauli Podcast. Und die haben eine Serie gemacht, Being Timo Schulz. Der den Podcast gemacht hat, hat ihn vorher schon kennt. Die haben sich irgendwie über Taktik und ich weiß nicht was unterhalten. Das eine ist ein Blogger, der er ist im Jugendleistungszentrum damals gewesen. Und dann hat der Timo Schulz gesagt, okay, wir machen ein Jahr lang, du kannst mir immer anrufen und dann kannst du das aufnehmen und dann am Ende der Saison zusammenschneiden. Man muss jetzt nicht jede Folge, wenn es dann so irgendwie um einzelne Spiele geht, durchlosen, aber die erste Folge, wo es im Trainingslager ist sehr spannend und es gibt dann eine Folge, wo sie in der Vollkrise sind, weil ich glaube, bis zum Winter gewinnen sie irgendwie etwa 8 Punkte in 14 Matchen oder irgendwie so etwas, treffen kein, also schießen kein Goal. Und wenn er dann dort über seine Stürmer redet und wenn er jetzt mit denen umgeht und so, schon sehr, sehr interessant. Kann ich empfehlen.
Wieso hat man das eigentlich am Freitagmorgen gemacht? am Tag nach so einem Match.
Es haben so alle geschrieben, oder?
Mhm. Und vielleicht hätte ihn ja auch jemand gesehen mit seinem Bart und seiner Mütze, deswegen.
Eine interessante Wahl. Sie haben sich genug lange Zeit gelassen.
Ja, sicher eine interessante Wahl. Irgendwie passt auch so, wenn man die Spielertransfers sieht der letzten Jahre, so ein bisschen ins Profil, was der FCB verfolgt. Und trotzdem natürlich auch bei ihm irgendwie vergleichsweise unerfahrener Trainer, der die Schweizer Liga relativ wenig kennt, würde ich jetzt mal behaupten.
Dann lassen wir doch den FCB mal den FCB sein und sind gespannt auf den Donnerstag. Eigentlich freue ich mich.
Ja.
Du auch, oder?
Ja. Ja. Dann können wir uns irgendeinen Verteidiger angucken und einfach nur 90 Minuten gucken, was der
also
macht.
Also einen für
der
FCZ.
360 Grad One-Touch-Verteidigung. Wäre auch okay, oder? Also Stadionfans ja. Okay, wenn ja, am Schluss absolut. 0-0 steht. Also ausverkauft?
Ausverkauft, 36.000. Ich glaube, das erste Mal seit dem Manchester City-Heimspiel vor 5 Jahren. Ja. Wird sicher eine gute Stimmung am Donnerstag.
Genau, Bruck. Also man kann auch in die Nacht reinfeiern. Ich habe mich gefragt, ist das wieder ein Moment, wo die Mannschaft spontan auf den Barfi muss?
Kann man das machen, wenn man am Sonntag in der Liga spielt und so in der Tabelle dasteht?
Ich weiß es nicht. Das ist nach dem 3-3 gegen Liverpool zum Beispiel ist es so gewesen. Da haben sie ja gesagt, nein, wir gehen nicht auf den Barfi. Also, wo sie dort weitergekommen sind, in der ersten Champions League-Gruppenphase. Und dann ist halt die ganze Stadt auf dem Barfi gestanden. Dann haben sie
aber
müssen.
Da war die Situation allein vom Kalender schon.
Ja.
Stell dir vor, sie gängt auf den Barfüßerplatz für Nicht-Basler. Und am Sonntag würde es dann sang- und klanglos hängen. Und wegen dem sang- und klanglos hängen verpassen sie nachher einen Europacup-Platz.
Das würde dann spätestens hier auch noch um
ja, fliegen. Also ich würde sie verteidigen.
Vielleicht aber auch einfach auf dem Barfi alle ohne Mannschaft.
Ja, perfekt. Ja, genau. Aber. Ja, nochmal etwas soll ich sagen. Ah ja, genau, es kommt ja eh nicht drauf an. Sie verlieren ja sowieso am Sonntag. Das ist ja völlig egal.
Das ist natürlich ein Argument.
Lieber gehen festen und haben das wenigstens gehabt.
Gewisse Genügsamkeit, die sich eingeschlagen hat nach diesen 4 Siegen. Ja, man hat nicht mehr können absteigen. Alles, was kommt, ist Bonus. Und dann, vielleicht die Einstellung mal so, ja, mal schauen, was kommt. Und so funktionieren wir nicht. Wir müssen das Messer wirklich da haben. Und das wird am nächsten Woche wieder so sein.
Der Mario Frick ist irgendwie so die Bulldogge von der Schweizer Trainer, oder nicht? Also er ist nicht Liechtensteiner, aber von der Liga. Er ist so... Stelle ich mir das vor.
Ja, aber er hat Erfolg mit dieser Mannschaft. Und wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, er kennt seine Spieler, er kennt die Mentalität von diesen Spielern. Ich meine, es sind auch viele Junge drin. Also die musst halt du immer wieder antreiben. Und wenn sie halt ein bisschen nachlässt, dann langt halt Qualität nicht, um selbst irgendein mittelmäßiges GC zu gewinnen.
Wir haben vorher kein Wort über den FC St. Gallen gesagt, oder?
Kein Wort.
Das stimmt nicht.
Du hast schon Angst vor den E-Mails.
Nein, das stimmt nicht.
Was haben gesagt,
wir haben sich in einem Flow gespielt.
Und wir haben gesagt, dass sie in St. Gallen gespielt haben.
Ah, ja, das stimmt. Ja.
Also sie haben doch erst mal nach 11 Match ohne Sieg haben sie wieder gewonnen.
Ah, okay, gut.
Und sie haben es verdient gewonnen. Und die Stimmung war grossartig gewesen. Und der Zeiler hat gejubelt an der Seitenlinie wie wild. Und der Hüppi ist ihm auch um den Hals gefallen.
Ich habe in der Basel-Zeitung gelesen, eigentlich hat der Schiedsrichter den Match verpfiffen, wir gehen nicht mehr drauf ein, oder?
Gibelli müssen wir mal mit dem Gibelli mal über die Handspielregeln reden. Das wäre mal noch interessant.
Aber nein, warum ich jetzt auf St. Gallen komme, ist, weil der Mario Frick nach dem 0-2 bei den Grasshoppers gesagt hat, ja, wir dürfen gar nicht an Europa denken. Sobald wir an Europa denken, schütten wir so einen Käse zusammen. Und in St. Gallen sind sie doch absolut zusammengebrochen, wo im Präsidium klar war, hey Europa, das wollen wir jetzt einmal mindestens erleben und wir sind so gut drin. Und worauf die Mannschaft gesagt hat, okay, jetzt shooten wir 11-mal absoluten Bockmist zusammen oder zumindest treffen, und wenn wir gut shooten, treffen wir wenigstens das Goal nicht. Und erst wenn es dann wieder eigentlich vorbei ist und durch ist, dann ist die feine Seele vom Schweizer Clubfußballer bereit, wieder mal einen Match zu gewinnen.
Sind wir jetzt bei Luzern oder bei St. Gallen?
Beides.
Ja, es war eine abenteuerliche Herleitung, aber okay.
Danke.
Können wir so lassen.
für das bin ich zahlt.
Ehrlich?
Ja.
Hast du Gage?
Ich habe Gage, ja. Pro Klick einen halben Franken.
Gut. Gut, dass ich das weiss, wenn ich das nächste Mal muss moderieren muss. Der Chef hockt gerade da vorne.
Nein, Luzern, also der Mario Frick war total unzufrieden mit dieser ersten Mannschaft. ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und gedacht, ja, du könntest als Luzern dürftest auch den Match gewinnen, musst du nicht unbedingt 0-2 verlieren.
Wobei die Spieler, also so ein Yashari beispielsweise, da, Don Yashari, der Captain, die sind sehr selbstkritisch gewesen. Also die haben schon gewusst, dass sie da jetzt nicht gerade das beste Botten haben und viele Fehler gemacht haben. Und trotz allem, ein Spieler von der Qualität wie der Max Meyer, der muss natürlich das Goal einfach machen und dann ist 1-0 für Luzern. Ich weiß nicht, nach 50, 55 Minuten, irgend so etwas. Ja, und dann kann man den Standardspruch bringen, dann läuft der Match ganz anders.
Und die Grasshoppers faszinieren mich trotzdem auch. Es ist so wie eine, weiß nicht, die sind einfach nicht tot zu kriegen. Die shooten so ein bisschen unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Die haben unter der Woche viel Ruhe, wenig Medienanfragen und dann sind sie doch aber jeden Samstag oder Sonntag mit 11 Spielern auf dem Platz. Und können wir jetzt vielleicht in Europa Cup?
Ja, wenn man dem Sportchef zulässt, du hast ja mit dem Gerät, mit dem Bernd Haas, dann kann man meinen, ja, es kommt alles gut und man ist alles auf dem Weg und man wird nächstes Jahr eine super Mannschaft irgendwie herstellen. Wieder mit mehr Jungen, mit wieder vielleicht solchen, die sich eben identifizieren mit dem Rekordmeister und so weiter. Also, ja.
Also ich habe das Gespräch sehr interessant gefunden. Es hat mir nachher jemand aus dem Büro, was produziert hat, gesagt, es tönt alles gut, weil jetzt kommen wieder mehr, also wir machen nicht so Transfers wie der 18-jährige Südkoreaner, der sich da nicht zurechtfindet, sondern wir schauen, dass mehr aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Die Spieler müssen wissen, was geht ist. Das Liebling muss dreckig sein. Aber es gibt kein einziges Argument, warum das sich jetzt ändern soll, weil das Konstrukt bleibt ja eigentlich das Gleiche.
Ja, und man weiß ja gleich immer noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, der Haas hat jetzt das eine oder das andere Mal ein bisschen gesagt. Er hat auch einen sehr bemerkenswerten Satz über den Präsidenten gesagt, finde ich. Und wenn ich das Interview lese, dann höre ich einfach seinen Berater reden. Also es ist ein, wie wenn der Haas ein bisschen sein Profil schärfen will, das ja, bis jetzt einfach klar undefinierbar war oder nicht positiv definierbar war, seit er in Zürich ist. Ja, es bleiben einfach sehr viele Fragen offen. Ich meine, wer wird Trainer, wie viel Geld hat man und.
Also der Satz über den Präsidenten war, hat zumindest in einer Aussage plötzlich gesagt, was heisst eigentlich Swissness? Man sagt es einmal und dann tönt es gut. Und Andras Gurvic, seit der Sky Sun nicht mehr Präsident ist, schwätzt immer, wir müssen mehr Swissness haben. Und ich denke, okay, von wo kommt jetzt das war so eine leichte Diss, oder? Nach oben zum Verwaltungsrat.
Hast du dich darauf eingestellt, dass es noch wieder rausgestrichen wird?
Also? Ich habe dort schon probiert, ich habe schon meinen Kampf schon gesehen, ja, aber ich habe sie gar nicht gefragt und so. Aber nein, sie haben es drinnen gelassen. Was ich sehr, sehr lustig gefunden habe, ist die Beschreibung. Ich habe dann gefragt, ja, weißt du jetzt eigentlich, ob du Spieler holen kannst, welche Spieler du holst? Und der hat gesagt, ja, er hat eine relativ große Autonomie, schafft aber mit den Wolverhampton Wanderers zusammen. Also er ist irgendwie so der Einmal Sportchef, Kommission bei GC, also kurze Weg. Und wenn er einen Spieler will oder gut findet, dann ruft er nach Wolverhampton an. Die haben dort 15 Scouts. Und der Heik hat aber auch schon gesagt, kürzlich, schau doch mal 2-3 Spiele von der Super League, damit ihr das Niveau kennt, weil die Spieler, die ihr mir vorschlagen, die sind ein bisschen teuer. Und wie lang ist Fosun jetzt schon bei GC?
3 Jahre.
Also nach 3 Jahren sagt einmal der Sportchef von GC, Jungs, 40, 50 Millionen Ablöse, es ist vielleicht 1-2 Hausnummern zu hoch für uns. Was ist das für ein Konstrukt?
Dass du die Frage stellst nach 3 Jahren.
Ja, aber absoluter Irrsinn.
Ja, das ist schön. Ich habe mir so vorgestellt, als ich die Aussage gelesen vom Haas, so, er hat ja die 3 von Wolverhampton erwähnt, oder, wo so seine Ansprechpartner sind. Ich habe mir die so vorgestellt, wie sie so ihre Sitzung in England hocken und er läutet wieder das Telefon. Zuerst beim ersten vom Haas, dann beim zweiten vom Haas und beim dritten. Und sie haben alle so genervt. Dann drücken sie ihn weg, weil ja, was weiss ich da, irgendwelche Spieler, irgendwie, die nur 1 Million Marktwert haben und sie weiss um das grosse Business im Fußball
kommen. Ja, also so ist es nicht. Er sagt, er hat zumindest das so geschildert, er hat einen guten Austausch mit Wolverhampton.
Und eben, was du gesagt hast, umso beachtlicher ist irgendwie die Leistung, dass in dem allen, die Situation vom Trainer, die Spielerverträge, in dem ganzen Konstrukt, dass die Mannschaft trotzdem irgendwie es hinkriegt, regelmäßig so Leistungen abzurufen, Spiele zu gewinnen und in der Tabelle dazustehen.
Vielleicht könnt ihr so wenig Deutsches gar nicht mitbekommen von dem, was dort unten läuft oder dort oben reinläuft.
Vielleicht, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, auf nächste Saison. Sie haben 17 Spieler, sind bis jetzt unter Vertrag. Das ist immerhin ein Goalie. Der Justin Hammel, da hat man Bernd Hasen auch gesagt, ja, vielleicht auf der Goalie-Position müssen wir noch ein bisschen schauen. Und sonst ist aber alles ganz normal. Für ihn ist alles normal. Die Verträge, die laufen halt aus. Die Spieler wissen aber, ob sie verlängern oder nicht. Gewisse haben auch noch eine Option und man muss jetzt erstmal schauen, shooten man eigentlich gegen den Abstieg oder kann man europäisch shooten. Also alles business as usual.
Wobei ein Punkt, den er gemacht hat, habe ich schon noch legitim gefunden. Es ist ja,
er hat viele legitime Punkte gemacht. Weil es nicht ihn als, weiß nicht, was anstellen.
Nein, aber eben wegen, er hat ja gesagt, vor 2-3 Wochen hat man noch wirklich müssen gegen runter schauen, oder? Und jetzt plötzlich kann man wieder von Europa träumen. Und das ist ja wirklich so ein bisschen das Problem von der Zehnerliga. Ich weiss, Thomas, du bist nach dir, sollte immer alles gleich bleiben. Aber das ist ja wirklich so ein bisschen ein Punkt, dass man dann nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wird ja nicht 18. vor Liga zwischen Europa und Abstiegskampf stecken. Und dann hat man halt ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und das wird sicher einem einen oder anderen Club können gut tun.
Du hast ja mit Mancino Canepa über das geredet, Thomas, oder? Die sind doch nicht ganz einig geworden. Liga-Grösse,
Planungssicherheit. Nein, nicht ganz einig sein. Also, es hat also die Uneinigkeit hat angefangen beim Foulspiel vom Lang gegen den Krasniqi. Aber es ist ein amüsanter Dialog mit ihm. Und wäre auch für die Zehnerliga, wenn es keine Barrage gäbe. Also so viel eher muss man ihm antun. Natürlich Planungssicherheit. Er fährt dann auch aufzählen, was alles in der Schwebe ist, wenn man nicht weiss, in welcher Liga dass man spielt, dass man nicht kann das Kader planen, dass man nicht kann mit neuen Spielern reden, weil die dann auch wissen, in welcher Liga dass man ist. Man kann nicht die Saisonkarte vorverkaufen anfangen, wenn man nicht weiss, in welcher Liga dass man spielt, weil das ja einen gewissen Einfluss hat auf die Preise und. Oder? Und das ist seine Argumentation, die ist aus wirtschaftlicher Sicht legitim. Das ist auch für ihn, um das geht es im Prinzip, also primär auch, sagt er, dass das Wirtschaftliche im Vordergrund steht und nicht zwingend mal das Sportliche, wenn es klar logisch ist. Hat dann einmal noch den Satz gesagt, ja, in einer Zehnerliga müsste der FCZ nicht gegen den Abstieg spielen. Der ist dann nicht drin geblieben. Aber
Das sagt doch der Vanja Gröhl immer. Es ist auch möglich, nicht 9. oder 10. zu werden. Aber zwei müssen es halt.
Weil ja, es wäre möglich, aber solange du Sion und Winterthur hast, ist ja die Chance groß, dass es nicht wirst.
Schauen wir noch schnell ins Tessin. Lugano gewinnt gegen Winterthur und du bist auf dem Weg nach Mailand. Zum Mailander Derby in der Champions League hast du schnell Halt gemacht in Lugano. Und was ist genau dort vorgestellt worden? Weil wir haben es dreimal angekündigt im Podcast und jetzt müssen wir es noch auflösen.
Ja, wir sehen ja da von dem Progretto 2029 geredet, oder? Irgendwie der hat es ja noch, glaube ich, der Geschäftsführer, der Martin Blaser, hat es dir, glaube ich, so noch so ein bisschen schmackhaft gemacht, Thomas, so etwas, was im Fußball noch nie gegeben
hat. Damit ein Tagi-Vertreter, Tagi-Vertreter oder Tamedia-Vertreter, dass sie in Bern nicht beleidigt sind, ein Tamedia-Vertreter der Vorort ist, genau.
Genau, und die NZZ ist auch noch gekommen und ich glaube, die Aargauer Zeitung auch noch. Also die Vertretung ist relativ gut von der Deutschschweiz im Tessin. Und dann, ja, haben sie das eigentlich das Stadion und es geht mehr oder weniger darum, dass sie ein neues Stadion bekommen. Das wissen wir ja, das sollte in 3 Jahren stehen. Aber ihr Besitzer, der Mansueto, der hat jetzt echt noch einmal locker mal 16 Millionen locker gemacht. Davon irgendwie 12,5 wirklich für das Stadion. Noch 3,5 für einen digitalen Wandel. Was das genau ist, haben sie irgendwie auch nicht können sagen. Also das ist jetzt auch mal mehr oder weniger pro forma.
Ist das der, wo wir als Medium auch so schon seit genau 10 Jahren drinstecken, der digitale Wandel? Ja.
Genau, aber sie machen noch wirklich Geld locker und den wirklich auch noch vollziehen. Das ist ja bei uns manchmal ein bisschen anders. Es klingt gut, wie so oft. Was ich wirklich das Erstaunliche finde, ich freue mich auch in diesem Stadion zu sitzen, aber was wirklich erstaunlich ist, ist da, dass der Besitzer so viel Geld frei macht. Ich meine, die Jahresrechnung haben wir auch gesehen, die Zahlen sind ja letztes Jahr erst gerade rausgekommen. Ich meine, der hat letztes Jahr schon 20 Millionen in FC Lugano gesteckt, jetzt noch 16 Millionen, aber eben nicht irgendwie in neue Spiele, nicht irgendwo in einen teuren Ausländer, sondern in ein Stadion, das ihm nicht mal wird gehören. Also, das gehört ja Stadt und der FC Lugano wird dort eingemietet sein, sicher zu relativ guten Konditionen aus ihrer Sicht, aber trotzdem. Also es zeigt einfach, der Mansueto, der ist da, es ist im Ernst mit Lugano, aber es ist irgendwie nicht auch Hau-Rückübung, sondern relativ vernünftig alles.
Der Martin Blaser hat gerade 75 Minuten referiert, hast du mir berichtet gehabt.
Ungefähr, ja.
Und hat glaube ich, jede Stuhlkategorie vorgestellt. Jetzt nimmt mich natürlich, irgendwie, glaube ich, quasi bis zum Königsthron etwa so.
Ja, man hat sogar noch rüber können ins Guarnaredo, wo ja gerade nebendran war. Dort hat man sogar noch können die Sessel anschauen, aber ich musste dann auf Mailand.
Aber was mich natürlich am meisten interessiert, wie sehen die Presseplätze aus? Wie sehen die Sitze der Presseschule?
Ja, ich kenne jemanden, der dort in diesem Projekt involviert ist, und der ist schon irgendwie vor einem Monat auf mich zugekommen und gesagt, ja, er redet auch noch mit mir, was wir so als Medienvertreter gerne haben, so und so weiter. Also ich werde meine Wünsche anbringen.
Also Massagesessel wär
gut, oder?
Ja. Also wir sind uns ganz gewöhnt.
Oder eine Mixzone, wo man gar nicht schreiben kann, wie hier in Florenz, oder?
Genau, obwohl man sagen muss, in Florenz die Presseplätze im Stadion, also so bitte nicht.
Wir haben es ja gerne opulent, gell, der Tillmann?
Ja, und das Essen. Also der Florian hat gestern in Bern sich also über das Essen ausgelassen.
Ja, gestern die bin nicht gut gekocht, muss ich wirklich sagen.
Sonst gibt es manchmal ein gehacktes Hörnchen oder
so? Ja, es war wirklich nicht gut gekocht gestern, ausnahmsweise mal, sonst ist ja. Aber ich würde einfach sagen, so die Bilder, weißt du, die wir noch von der WM im Kopf haben, dort, wo sich die Legenden des Fußball jeweils gelangweilt vor ihrem Handy umeinander geflätzt haben. Ja, es muss einfach breit muss es sein.
Und vor allem breit.
Und vielleicht wäre auch noch als Negativbeispiel das Stadion in Luzern, wo wirklich die absolut blödeste Bestuhlung, die es überhaupt gibt, in einem Fußballstadion hat. Ja.
Also wenn du in Luzern hockst.
Wir sind so nah an unserem Publikum, es ist verrückt. Oder?
Ja, nein, ich weiss, worüber wir reden.
Sind eine Stunde über Medienplatz.
Dann streichst du es raus.
Ja, sorry.
Das ist wie beim Gegenlesen. Du hast einfach gewacht, am Schluss rauszustreichen. Aber wenn du in Luzern mal hockst, ist gut.
Ja, wenn du hockst.
Ja, und der Mansueto ist Amerikaner. Und in Amerika braucht man ja ein bisschen mehr Platz zwischen den Rängen, als von dem her wieder da schon schauen.
Gut, also. In der Challenge League ist Yverdon jetzt praktisch durch. Das sagen wir, glaube ich, auch schon seit 6 Monaten, dass Yverdon praktisch durch ist. Jetzt sind sie praktisch durch.
Ja, aber sie arbeiten zumindest. Weißt, andere sind ja auch schon mal sehr gut dran gewesen. Schau mal der FC Weil an, der jetzt eingebrochen ist. Und jetzt kommt Aarau von hinten führen wie die Feuerwehr.
Bist doch froh.
Wieso?
Ja, eben Yverdon, Weil, Schreckensszenario für die Super League. Ja. Immerhin Aarau wäre cool, Lausanne wäre cool. Und Yverdon hat man auch gesehen. Wenn sie mal so ein bisschen Match, es sieht gar nicht so schlimm aus im Fernsehen. Also, wenn da ein bisschen Leute vor Ort sind.
Wenn ein bisschen, genau, das haben wir gestern ja diskutiert. Jetzt sind immer so über 3.500 bis 4.500 gewesen. Oder das ist noch schon ein bisschen ein Unterschied. Vorher haben sie einen Schnitt von 1.000 gehabt. Und was ich auch weiss, ich habe mit jemandem geschwätzt, SRF freut sich sehr aufs Live-Spiel am Samstag zu oben.
Aber dann müssen wir ein paar Taschenlampen montieren, damit es lange fürs Licht.
Bei den Frauen sind Viertelfinale gewesen, eigentlich sind alle Favoritinnen sind weitergekommen. Spannend dort ist der FC St. Gallen, wo IB runtergelassen hat und das einzige Team ist, wo keine Ausländerinnen drin hat, sondern eigentlich nur mit lokalen Spielerinnen shootet und im Cup-Finale gewesen ist, wo sie zwar verloren haben gegen Servette, jetzt shooten sie wieder gegen Servette im Halbfinale und jetzt im Halbfinale sind. Wir steigen aus. Mit dem
FC Winterthur, das ist eigentlich der einzige Club, wo wir noch nicht abgehandelt haben.
Doch, er hat gesagt, wir haben aber gleich viel gesagt wie über St. Gallen. Er hat 2-1 verloren in Lugano.
Nach einer recht guten Leistung für Winterthur Verhältnis in Lugano.
Noch 3 Runden. Sie müssen einfach schauen, dass Sion sich in seine Einzelteile zerlegt, wie bis anhin, dann langt das, oder? Genau. Nein, wir steigen aus mit dem TS Ullmann, Hamburger Musiker, wo ein Lied geschrieben hat über den künftigen FCB-Trainer, über Timo Schulz. Und das Lied ist auf Fan-Anfrage entstanden. Du schaust mich so an.
Tim. Ja, ist so.
Gell? Also, und zwar haben auf Twitter haben sich Leute unterhalten darüber, dass es eigentlich fast keine Lieder gibt über Fußballtrainer. Und dann hat einer gefunden, man könnte mal ein Lied über den Timo Schulz machen. Und wir kommen in einer Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon ein bisschen. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Es bringt mich um den Schlaf, ich liege nachts noch manchmal wach. In Berlin tragen St. Pauli-Shirts nur Kinder unter 8 oder Hippies. Und wenn ich die sehe, dann schrei ich Derby-Sieg. Schauen sie mir mich nur ängstlich an und wissen nicht, worum es geht. Ich weiß noch ganz genau, beim Sommerfest der UdK war ich der einzige St. Pauli-Fan. Und langsam wird mir klar, Fußball ist nur ein Spiel und das spielt man mit dem Bein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Wie viel hält die Liebe aus? Raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin scheiß drauf, Forza FC St. Pauli. Oh, wie habe ich gezweifelt, ich halt das nicht mehr aus. Jedes Jahr nur Abstiegskampf und Hoffen auf den HSV. Wenn die letzte Freude ist, dass die anderen verlieren. Man soll sich nicht über das Unglück von anderen definieren. Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Wie viel hält die Liebe aus? Raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin scheiß drauf, Forza FC St. Pauli. Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Wie viel hält die Liebe aus? Raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin scheiß drauf, Forza FC St. Pauli.